Willkommen bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Es ist Tradition, dass der Papst uns, seine Mitschwestern und Mitbrüder, um das Gebet für bestimmte Anliegen bittet. Auch bei Radio Horeb beten wir täglich in der Meinung des Heiligen Vaters. Ja, und in diesem Monat, liebe Zuhörer, bittet Papst Benedikt XVI. Um Gebet, dass sich die menschliche Gesellschaft aller von AIDS Betroffenen annimmt, besonders der Kinder und Frauen, und die Kirche sie die Liebe des Herrn spüren lässt. AIDS, liebe Zuhörer, ist eine Virusinfektion, die eine Zerstörung des Immunsystems zur Folge hat und, wenn sie nicht behandelt wird, zum Tod führt. Die Krankheit forderte im letzten Jahr 2 Millionen Todesfälle und in jeder Minute, liebe Zuhörer, infizieren sich circa 5 Menschen neu mit dem HIV-Virus. Nun, wenn ich Sie frage, liebe Zuhörer, ob AIDS Sie betrifft, werden Sie bestimmt Nein sagen. Vielleicht sind Sie nicht an AIDS erkrankt oder es befindet sich kein HIV-Infizierter in Ihrer Familie oder in Ihrem näheren Umkreis. Aber AIDS ist auch bei uns in Deutschland verbreitet und ein Thema. Die Infektionsrate ist seit dem Jahr 2000 stetig angestiegen. Momentan liegen die Zahlen der HIV-Infizierten in Deutschland bei ca. 56.000. Und parallel dazu wird beobachtet, dass AIDS immer weniger als ernsthafte Bedrohung mit schweren Krankheitsproblemen wahrgenommen wird, um die man sich sorgen sollte. Wir fragen heute nach bei der Deutschen AIDS-Stiftung und wollen wissen, wie der Welt-AIDS-Tag am letzten Samstag gelaufen ist und wie es ausschaut mit den betroffenen HIV-Infizierten hier bei uns in Deutschland und in anderen Teilen der Welt. Wir schauen nach Afrika, dem Land mit dem weltweit höchsten AIDS-Sterberate. Ja, und wir wollen wissen, wie sich die Deutsche AIDS-Stiftung für HIV-infizierte und AIDS-kranke Menschen einsetzt. Und begrüßen darf ich ganz herzlich am Telefon das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-Stiftung, Herrn Dr. Ulrich Heide. Grüß Sie Gott, Herr Dr. Heide.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Herr Dr. Heide, Sie haben in Köln und Bonn studiert. Da haben Sie nämlich Geschichte, evangelische Religionslehre und Erziehungswissenschaften studiert. Und darin haben Sie auch promoviert. Und Sie haben jetzt schon seit ungefähr 20 Jahren in der Deutschen AIDS-Stiftung, sind Sie in leitender Position tätig. Nun, wenn Sie die Beobachtungen jetzt der letzten 20 Jahre, wenn Sie die zusammenfassen sollten, mit welchen Gefühlen beobachten Sie denn jetzt den stetigen Anstieg von HIV-Infizierten und auch AIDS-kranken Menschen?
Ja, natürlich mit sehr gemischten Gefühlen. Zunächst ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass vor 20 Jahren HIV und AIDS, die Bedrohung durch HIV und AIDS, ja auch bei uns im Grunde ein tägliches Thema in den Medien war. Es gab sehr große Ängste, dass auch in Deutschland die Zahl der Infizierten, die Zahl der Erkrankten, die Hunderttausender-Grenze oder sogar die Millionengrenze übersteigen würde. Es gab große Unsicherheiten, welche Gefahren mit der Infektion und der Krankheit bei uns für die gesamte Bevölkerung verbunden sein würden. Und wir können im Nachhinein feststellen, dass in Deutschland aufgrund sehr frühzeitiger offener Information, sehr breit angelegter Aufklärungskampagnen, die Zahl der Infizierten und die Zahl der dann auch Erkrankten glücklicherweise weit niedriger geblieben ist als damals befürchtet. Mhm. Das soll nicht relativieren die Gefahr, die von steigenden Neuinfektionszahlen ausgeht. Aber insgesamt muss man, glaube ich, zunächst sehen, dass die Zahlen bei uns deutlich niedriger, die Zahlen der Infizierten, die Zahlen der Erkrankten deutlich niedriger sind als vor 20 Jahren befürchtet. Ganz anders stellt es sich in anderen Teilen der Welt dar. In Afrika, zumindest in vielen Ländern Afrikas, gerade in den Ländern des südlichen Afrikas, ist AIDS zu der gesellschaftlichen, ganze Wirtschaften, große Gruppen der Gesellschaft betreffenden Katastrophe geworden, die auch bei uns befürchtet wurde, bei uns aber in diesem Maße nicht eingetreten ist.
Mhm. Mhm. Lassen Sie uns noch mal jetzt auch erstmal, bevor wir ins Detail gehen, darüber sprechen, welches Ausmaß diese Erkrankung denn inzwischen angenommen hat. Ist inzwischen die gesamte Welt auch von AIDS betroffen?
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Es gibt im Grunde keine Region der Welt, die nicht von HIV und AIDS betroffen ist. Lassen Sie mich das an einem Beispiel veranschaulichen. Wir haben eine der Bereiche, in denen die Deutsche AIDS-Stiftung sehr konkret betroffenen Menschen hilft, ist unser Bereich der Einzelhilfe. Das heißt, Menschen, die in Deutschland leben und die HIV infiziert sind, an AIDS erkrankt sind, können, wenn sie aufgrund der Krankheit, und in der Regel ist das dann erst aufgrund der Krankheit, in materielle Not geraten, bei uns Unterstützung im Einzelfall beantragen. Das gilt nur für Menschen, die in Deutschland leben, aber natürlich nicht nur für deutsche Staatsbürger. Und wir fragen seit 3 Jahren unsere Antragstellenden nach ihrem Geburtsland. Und wir wissen von daher inzwischen, dass circa 30% der Menschen, die sich um Hilfe im Einzelfall an uns wenden, nicht in Deutschland geboren sind, weil viele der Menschen, die als Migrantinnen, als Migranten zu uns gekommen sind, sozial natürlich auch in einer schwierigeren Lage sind als der Durchschnitt der Gesellschaft. Wir wissen aber aufgrund dieser Frage nach dem Geburtsland auch, dass unsere Antragstellenden, und die Zahl hat uns selbst erstaunt, dass es nicht nur 30% sind, die nicht in Deutschland geboren wurden, aber sondern dass diese Menschen sogar aus 120 Ländern dieser Welt kommen. Allein das zeigt, in diesem kleinen Bereich unserer Hilfsleistungen hier, wie stark HIV und AIDS eine globale Erkrankung ist. Wir sehen es natürlich auch an den Zahlen von UNAIDS, also der UN-Organisation zum Thema AIDS, aber wir sehen es eben auch allein in diesem kleinen Beispiel unserer konkreten Hilfe für Menschen, die in unserem Lande wohnen und die als Infizierte aus mittlerweile 120 Ländern dieser Welt stammen.
Ja, man spricht ja davon, die Zahlen wurden ja korrigiert, aber man sagt, 2007 wären es so in etwa 33 Millionen Menschen weltweit gewesen, die an HIV infiziert bzw. AIDS erkrankt sind.
Ja, das sind ja Zahlen, die UNAIDS, also die UN-Unterorganisation zum Thema liefert. Und, Sie haben darauf hingewiesen, die Zahlen wurden im Verhältnis zu den Schätzungen der letzten Jahre etwas nach unten korrigiert. Im vergangenen Jahr oder bis zum vergangenen Jahr ging man von weltweit circa 40 Millionen Infizierten aus. Die Absenkung dieser Zahlen bedeutet nach unserer Auffassung aber nicht, dass das Problem kleiner geworden ist. Es bedeutet auch nicht, dass die Zahl der wirklichen Neuinfektionen kleiner geworden ist, sondern vermutlich sind die Schätzungen präziser geworden und die Modelle, mit denen aus Einzeluntersuchungen Hochrechnungen für ganze Länder gemacht werden. Also auch UNAIDS und die Vereinten Nationen selbst sagen, das ist überhaupt kein Anlass zur Entwarnung und überhaupt kein Anlass, mit den Anstrengungen in der Zurückdrängung von HIV und AIDS nachzulassen oder Betroffene weniger zu unterstützen. Es gibt vielleicht nur ein etwas klareres Bild von den wirklichen Tatsachen, aber 33 Millionen Menschen, die an einer Krankheit leiden, an einer Krankheit, die in den meisten Teilen dieser Welt bisher nicht wirklich therapiert wird, ist, glaube ich, eine hinreichend große Zahl, um deutlich zu machen, dass wir hier alle Anstrengungen unternehmen müssen, den Menschen zu helfen.
Die Deutsche AIDS-Stiftung hilft seit 1987 HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen in materiellen Notlagen und daneben unterstützen sie Projekte für Betroffene. Wo liegen denn die Schwerpunkte Ihrer Hilfe, also der Hilfe der Deutschen AIDS-Stiftung?
Wir können, glaube ich, am einfachsten über 4 Schwerpunkte sprechen, wobei 3 dieser Schwerpunkte in Deutschland lokalisiert sind und einer mittlerweile dann im südlichen Afrika. Sprechen wir zunächst über Deutschland. Der Ansatz unserer Arbeit vor 20 Jahren war, die direkte Hilfe für Menschen, die aufgrund der Infektion oder der Krankheit in materielle Not geraten sind. Also es war nicht Aufklärung, Prävention, sondern Unterstützung für bereits Betroffene. Wenn Sie so wollen, Caritas oder Diakonie in klassischer Weise, weil viele derjenigen, die in Deutschland, aber auch weltweit infiziert oder an AIDS erkrankt sind, sind im Vergleich zu anderen schweren Krankheiten relativ jung, sind von daher materiell meistens nicht abgesichert, haben, wenn sie erwerbsunfähig werden, keine oder nur sehr geringe Rentenansprüche und haben aufgrund der Tatsache, dass sie oft erst neu im Beruf sind und selbst, sag mal, in freien Berufen mit durchaus guten Einkommen keine Rücklagen bilden könnten, weil wer beispielsweise zunächst erstmal ein Architekturbüro einrichtet, ist in den ersten Jahren eher verschuldet, als dass er in der Lage wäre, Vermögen zu bilden. Und solche Menschen waren es und solche Menschen sind es, denen wir helfen. Genauso wie denen, die noch überhaupt nicht haben arbeiten können, weil noch in Ausbildung stehend oder im Studium stehend. Und hier mit kleinen Dingen des Alltags, mit dem Erhalt der Wohnung, mit notwendigen Einrichtungsgegenständen, Leben etwas zu erleichtern, mit dem Umzug in eine behindertengerechte Wohnung, dort helfen zu können, ist der Ausgangspunkt unserer Arbeit gewesen und nach wie vor ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Der zweite Bereich von Hilfsleistungen in Deutschland ist die Hilfe für Betroffene über die Unterstützung von Projekten für Menschen mit HIV und AIDS. Und dieser Bereich reicht, ich sag mal, von der Unterstützung kleinerer Selbsthilfeinitiativen, das positiven Café beispielsweise als Kommunikationsort, als Aufenthaltsort, bei dem die Kommune, die Stadt beispielsweise die Räume zur Verfügung stellt, eine örtliche AIDS-Hilfe oder ein anderer Träger. Das kann die Diakonie sein, das kann die Caritas sein, das kann das Deutsche Rote Kreuz sein, sich um die Betreuung kümmert und wir als Stiftung beispielsweise für die Einrichtung aufgekommen sind. Das geht aber auch hin bis zu Projekten des betreuten Wohnens und Wohnpflegeprojekten, also der Unterstützung im Erhalt von Immobilien oder in einigen Fällen sogar so weit, dass die Stiftung Immobilien erworben hat, um sie für diese Projekte langfristig zu sichern. Und in diesen Immobilien, Beispiele dafür sind in der Nähe von Koblenz, in Essen und in Berlin, von örtlichen Trägern, beispielsweise den AIDS-Hilfen, dann Wohnpflegeprojekte in diesen Immobilien betrieben werden. Der dritte Bereich unserer Arbeit hier in Deutschland war von Beginn an und ist weiterhin Öffentlichkeitsarbeit mit der Zielsetzung, Ausgrenzung, Diskriminierung Betroffener zu verhindern, zu vermeiden und im Grunde für ihre Akzeptanz und für ihre Unterstützung einzustehen. Mhm. Und das ist genau das, was der Heilige Vater mit seiner Fürbitte ja auch angesprochen hat, nämlich Menschen mit HIV und AIDS nicht mit Verachtung, nicht mit Ausgrenzung zu begegnen, sondern sie zu unterstützen. Und der vierte Arbeitsbereich, um das vielleicht kurz abzuschließen, der vierte Arbeitsbereich seit 6, 7 Jahren ist auch die Unterstützung von einigen modellhaften Projekten, insbesondere im südlichen Afrika. Zurzeit sind wir mit Projekten in den Ländern Namibia, Südafrika, Mosambik und Tansania aktiv.
Kann man das so in Prozenten aufteilen, wie hoch Ihr prozentualer Anteil in so in Deutschland, Europa ist und wie Sie sich in anderen Ländern einsetzen von dem Schwerpunkt?
Ja, das kann man. Also wenn wir über die direkten Hilfsleistungen sprechen, also das Geld, das wir für Einzelhilfe oder in die Förderung anderer Projekte weitergeben, dann sind das 2/3 bis 3/4 Hilfen in Deutschland und 1/4 bis 1/3 Hilfen international. Mhm. Und bei dem von mir als dritten Thema genannten Bereich auf Öffentlichkeitsarbeit, Werben für Unterstützung von Betroffenen, da setzen wir relativ wenig Geld direkt ein, weil wir versuchen, dafür Sponsoren zu finden, weil wir versuchen, dieses in den Zusammenhang von Benefits-Veranstaltungen, mit denen wir gleichzeitig Geld für die Unterstützung Betroffener einwerben, zu stellen, indem wir mit prominenten Unterstützern arbeiten, die für uns im Grunde diese Öffentlichkeit herstellen, mit der wir dann Akzeptanz für Menschen mit HIV und AIDS einwerben können.
Dr. Ulrich Heide, der geschäftsführende Vorstand der Deutschen AIDS-Stiftung, ist heute unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute ist unser Thema das Gebetsanliegen des Heiligen Vaters um die Annahme aller AIDS-Betroffenen. Ja, und um AIDS ging es auch, oder ich sage mal so, AIDS stand auch im Mittelpunkt am Samstag. Nämlich, da war der weltweite AIDS-Tag. Und Sie haben ja schon angesprochen, dass die Öffentlichkeitsarbeit bei Ihnen ein wichtiger Punkt ist. Wir haben uns eben schon mal kurz unterhalten, ob Sie einen stressigen Samstag hatten. Aber Sie sagten, den ganzen letzten Monat waren Sie damit beschäftigt, in der Öffentlichkeit aktiv zu sein. Lassen Sie uns doch da kurz teilhaben, wie Sie sich eingesetzt haben, welche Aktionen es gab.
Ja, vielleicht die Aktion, die auch viele Ihrer Hörerinnen und Hörer wahrgenommen haben, wird die gemeinsame Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Deutschen AIDS-Hilfe und der Deutschen AIDS-Stiftung zum Welt-AIDS-Tag gewesen sein, nämlich die Kampagne, mit der wir also unter dem Stichwort gemeinsam gegen AIDS, wir übernehmen Verantwortung für uns und andere und mit der wir gemeinsam mit Prominenten für Prävention, für den Schutz werben, gleichzeitig aber auch für Solidarität, für Unterstützung Betroffener, jedes Jahr mit anderen prominenten Botschaftern, in diesem Jahr beispielsweise mit Anne Friesinger, also nun einer der beliebtesten deutschen und erfolgreichsten deutschen Eisläuferinnen, aber auch mit Philipp Lahm, also Fußballspieler bei Bayern München und Nationalspieler. Diese Kampagne ist mit vielen Plakaten bundesweit vertreten. Diese Kampagne wurde beispielsweise heute vor einer Woche, also am vergangenen Montag, auf einer Pressekonferenz mit der Bundesgesundheitsministerin in Berlin noch einmal breit vorgestellt, aber wie gesagt seit Anfang November mit Plakaten in der ganzen Bundesrepublik im Straßenbild präsent. Das ist vielleicht die Aktion, die am bekanntesten ist und am breitesten wahrgenommen wird. Für uns wichtig waren darüber hinaus Veranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit mit Spendenwerbung verbinden. Und im Monat November waren dies vor allem die schon zum 14. Mal stattgefunden habende festliche Operngala in der Deutschen Oper in Berlin. Eine unserer die erfolgreichste Benefits-Veranstaltung für die Stiftung, die mit den 14 Aufführungen mittlerweile deutlich mehr als 4,5 Millionen Euro an Spenden für uns eingebracht hat, die aber auch jedes Mal Öffentlichkeit dadurch schafft, dass viele Prominente diese Veranstaltung besuchen und dass diese Veranstaltung beispielsweise auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das war am Welt-AIDS-Tag zunächst erstmal im Regionalfernsehen in Berlin, nämlich Radio Berlin, also im dritten Programm des RBB, Radio Berlin-Brandenburg, der Fall. Aber diese Gala wird im Februar auch bei Dreisat, also einem bundesweiten Sender, ausgestrahlt. Und wir hatten am 24. November ein Benefits-Konzert in der Philharmonie in Essen mit einer ähnlichen musikalischen Anlage. Dieses Konzert wurde am Welt-AIDS-Tag, also am vergangenen Samstag bei Dreisat ausgestrahlt und erhöht damit natürlich immer nochmal durch die Fernsehnutzung die Reichweite deutlich über die jeweils ca. 2000 Besucher der Veranstaltung hinaus.
Mhm. Warum halten Sie es denn immer wieder für wichtig, dass auch Menschen, die nicht zur AIDS- und HIV-Risikogruppe gehören, dennoch immer wieder sich bewusst machen, dass AIDS eine Thematik ist? Und warum sagen Sie, es betrifft uns alle?
Weil es im Grunde keine Gruppe in dieser Gesellschaft gibt, die wirklich abgeschlossen, so abgeschlossen ist, dass sie nicht von diesem Thema berührt wäre. Wissen Sie, es gibt überall, letztlich weltweit, die Tendenz, eine Infektionskrankheit, die noch dazu auch mit Themen, die häufig und oft tabuisiert werden, Themen wie Sexualität, Themen wie Drogenkonsum und natürlich schwere Krankheit und Tod, diese Themen zu verdrängen und als Themen der anderen zu bezeichnen. In einem Gespräch vor ein paar Tagen habe ich AIDS ganz bewusst auch als immer in der Wahrnehmung ist es immer die Krankheit der anderen bezeichnet. Mhm. Das stimmt aber letztlich nicht, weil so abgeschlossen ist keine Gruppe. Ältere Menschen haben Kinder, haben Enkelkinder, von denen sie nicht immer wissen, was die jungen Leute denn so gerade umtreibt. Wir wissen, dass natürlich auch Menschen beispielsweise, die illegale Drogen konsumieren und in diesen Bereichen Risiken eingehen. Das ist beispielsweise eines der Hauptübertragungswege oder einer der Hauptübertragungswege in Osteuropa im Augenblick. Dass diese Menschen natürlich auch andere Kontakte mit anderen Gruppen, Sexualkontakte mit anderen Gruppen haben. Also die völlige Abgeschlossenheit von diesem Thema ist, glaube ich, eine Illusion und befördert eher die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus ausbreiten kann. Überall dort, wo so getan wird, als sei HIV und AIDS nur eine Gefahr für kleine, abgrenzbare Gruppen, sehen wir, das ist jetzt durchaus sozusagen der internationale Vergleich, da sehen wir, dass die Infektion deutlich wächst. In Ländern wie in Deutschland, in denen sehr früh gesagt wurde, AIDS geht uns alle an, alle müssen informiert sein, alle müssen damit in der Lage sein, sich Partnerin, Partner zu schützen, aber auch solidarisch zu sein mit den Menschen, die bereits infiziert sind, mit den Menschen, die bereits erkrankt sind und diese nicht auszugrenzen, auch keine unnötigen Ängste im täglichen Kontakt, im sozialen Kontakt mit ihnen zu haben. In diesen Ländern, die so mit der Frage umgegangen sind, also offen mit der Frage umgegangen sind, sehen wir, dass die Infektionszahlen im internationalen Vergleich sehr günstig sind, die Zahlen sehr niedrig.
Also bei uns in Deutschland?
Mhm. Ja. Um ganz rasch einen Vergleich zu nennen. Wir gehen davon aus, dass sich im Jahre 2007 in Deutschland bei einer Bevölkerung von 80 Millionen Menschen oder mehr als 80 Millionen Menschen circa 3000 Menschen neu mit dem Virus infiziert haben. In der Republik Südafrika, einem Land, in dem etwas mehr als 50 Millionen Menschen leben, also weit weniger als bei uns, infizieren sich jeden Tag 2000 Menschen mit dem Virus.
Und man kann fast sagen, die gleiche Anzahl erliegt auch den Folgen, ne?
Das ist richtig, mhm. Ja. Also weil die meisten Menschen, insbesondere im südlichen Afrika, haben bislang keinen Zugang zu adäquaten antiretroviralen Präparaten, also zu den Therapien, die es uns hier im Lande ermöglichen, Leben der Erkrankten deutlich zu verlängern und in vielen Fällen auch die Lebensqualität zu verbessern.
Das ist ja auch der nächste Punkt, warum Hilfsorganisationen wie die Deutsche AIDS-Stiftung, wie Sie sagen, bei uns ist das Bewusstsein für AIDS zurückgegangen, weil es gibt eine medikamentöse Begleitung. Aber nach wie vor ist es eine schwere Erkrankung, die einen oft tödlichen Krankheitsverlauf hat. Wie sieht denn bei uns in Deutschland die Betreuung, die medizinische Betreuung von AIDS-Kranken aus?
Also anders als vor 20 Jahren stehen seit dem Jahre 1996, 97, also seit gut 10 Jahren, mittlerweile Medikamente zur Verfügung, die in der Lage sind, den Verlauf der Krankheit deutlich zu verlangsamen und damit das Leben der Erkrankten deutlich zu verlängern und in vielen Fällen auch die Lebensqualität deutlich zu verbessern, aber nicht in allen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite Patienten, die überhaupt nicht auf die Medikamente reagieren, also nicht positiv auf die Medikamente reagieren oder so starke Nebenwirkungen erleiden, dass im Grunde die Medikamente abgesetzt werden müssen, weil die Nebenwirkungen unerträglich sind. Und es gibt zunehmend ein weiteres Risiko, nämlich mit längerer Behandlung bilden sich Resistenzen, mit anderen Worten, die Viren, die die Krankheit auslösen, die die Immunschwäche verursachen, werden gegen Medikamente resistent und damit werden die Medikamente tendenziell wirkungslos. Und wir erleben bei uns im Lande zurzeit so etwas, was man als Wettlauf zwischen Resistenzbildung, also Anpassung der Viren an die Medikamente und Neuentwicklung von Medikamenten beschreiben könnte. Also eine viel bessere Situation, als wir sie vor 10 Jahren hatten. Aber, das muss sehr deutlich gesagt werden, wir sind nach unserem Wissen weiterhin deutlich von einer Heilung der Erkrankung entfernt. Eine Heilung gibt es bislang nicht und es spricht auch nicht viel dafür, dass wir in den nächsten Jahren wirklich Heilung sehen werden.
Was ist dann die häufigste Todesursache bei AIDS, Herr Dr. Heide?
Sehr unterschiedliche. Es gibt fast 30 Erkrankungen, die sozusagen in Kombination mit dem Virus, mit der Immunschwäche als Todesursache in Frage kommen. Das können Lungenerkrankungen sein, das können Krebserkrankungen sein. Das können aber auch inzwischen Erkrankungen der inneren Organe sein. Also es gibt nicht das, bei uns im Lande nicht das typische Krankheitsbild. In vielen Ländern, die medizinisch und insgesamt sozusagen von der Gesundheitsversorgung weniger gut entwickelt sind, als das für Deutschland gilt, ist Tuberkulose häufig in Kombination mit der Immunschwäche sozusagen die konkrete Todesursache. Das gilt für Afrika, das gilt aber auch für Osteuropa.
Ja, bevor wir jetzt in die Welt blicken und vor allen Dingen nach Afrika schauen, Herr Dr. Heide, möchte ich noch mit Ihnen über die unterschiedlichen Projekte auch sprechen, die Hilfen, die die Deutsche AIDS-Stiftung jetzt ganz konkret hier bei uns in Deutschland den Menschen bietet. Ich denke, eine Hilfe oder ein wichtiger Punkt für die Hilfe ist ja auch erstmal die Prävention. Inwiefern setzen Sie sich dort ein?
Wir haben in Deutschland zwischen den großen bundesweit arbeitenden Organisationen eine Arbeitsteilung, die so ausschaut, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ein öffentlicher Träger, eine Behörde, die zum Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums gehört, zuständig ist für die Information der allgemeinen Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit. Dass die Deutsche AIDS-Hilfe, also der Verband, der auch gleichzeitig Dachorganisation lokalen AIDS-Hilfen ist, mit Geldern, die die Bundesregierung zur Verfügung stellt, Aufklärung für den Bereich der hauptbetroffenen Gruppen, nämlich der Männer, die Sex mit Männern haben, also der Homosexuellen macht und auch Drogennutzer über HIV und AIDS aufklärt. Die Deutsche AIDS-Stiftung selbst ist nicht unmittelbar in der zielgruppenspezifischen Prävention tätig, sondern unser Beitrag zur Aufklärung, zur Prävention ist im Grunde die Herstellung allgemeiner Öffentlichkeit für dieses Thema, weil nur vor dem Hintergrund einer ohnehin oder einer überhaupt vorhandenen Aufmerksamkeit können auch zielgruppenspezifischere Präventionsmaßnahmen wirken. Aber wie gesagt, das machen wir in Deutschland nicht, sondern unsere Leistung hier ist vor allem die Unterstützung von Infizierten und Erkrankten.
Bevor wir jetzt über einzelne Projekte sprechen, und mir ist aufgefallen, diese Projekte sind vorwiegend in Großstädten, in Ballungsgebieten. Die Frage, wie sieht es denn eigentlich so in der Regionen, wo eher Kleinstädte sind, bezüglich der Hilfe für AIDS-Kranke?
Also wir haben in Deutschland die Situation, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der Infizierten und Erkrankten in Großstädten wohnt. Das bedeutet nicht, dass all diese Menschen in den Großstädten geboren wurden, aufgewachsen sind. Es bedeutet eher, dass sehr viele Betroffene spätestens mit dem Bekanntwerden, also dem bei ihnen selbst Bekanntwerden der Infektion, allerspätestens beim Auftreten der Erkrankung in größere Städte ziehen, weil dort die medizinische Versorgung in aller Regel besser ist. Von HIV und AIDS sind in Deutschland ja nicht so viele, glücklicherweise nicht so viele Menschen betroffen. Sie haben einleitend gesagt, die Zahl der bei uns lebenden Menschen mit der Infektion ist niedriger, also liegt geringfügig unter 60.000. Ja. Die Zahl der Erkrankten bei circa 8.000. Das heißt, die Zahl der Ärzte, die Zahl der Medizinerinnen und Mediziner, die sich fachlich wirklich sehr gut mit dem Thema auskennen, mit dieser Krankheit auskennen, ist naturgemäß auch eingeschränkter, als es beispielsweise für Krankheiten wie Diabetes, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt, also für Krankheiten, unter denen weit mehr Menschen in unserem Lande leiden, beziehungsweise von denen weit mehr Menschen betroffen sind. Das heißt, die medizinische Versorgung ist in größeren Städten in aller Regel besser, weil es sogenannte Schwerpunktpraxen gibt, also Ärzte, Ärztinnen, die sich auf HIV und AIDS spezialisiert haben und eine größere Zahl von Patientinnen und Patienten behandeln. Darüber hinaus ist aber auch das Beratungsangebot, die Infrastruktur von Hilfsleistungen in den größeren Städten in aller Regel besser. Und nicht zuletzt, HIV und AIDS sind auch bei uns im Lande immer noch Krankheiten, bei denen Menschen stärker der Gefahr von Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt sind als bei anderen Krankheiten. Und darum suchen viele der Betroffenen sehr bewusst auch die größere Anonymität, die in einer großen Stadt gegeben ist. Mhm. Konkret führt dies dazu, dass über 50% der bereits erkrankten Menschen allein in 6 großen Städten in Deutschland leben. Das sind München, das ist Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Und wenn Sie dann weitere, ich sag mal, Großstädte wie beispielsweise Nürnberg, Augsburg, Würzburg, Bonn, also unseren Sitz, Essen, Hannover hinzuzählen, dann sind Sie sehr schnell bei 90% der Betroffenen. Aber wie gesagt, die Menschen stammen keineswegs alle aus diesen Städten, sondern ziehen dann unter den Vorzeichen, die ich gerade skizziert habe, in größere Städte.
Sie haben gesagt, dass dann doch viele AIDS-Kranke auch mit Diskriminierungen umzugehen haben. Ich denke, die Diskriminierung kommt daher, weil viele Menschen einfach nicht wissen, wie gehe ich mit einem HIV-Infizierten um, und die Angst vor der Ansteckung ist wahrscheinlich auch sehr, sehr groß. Nun möchte ich noch 2 medizinische Fragen dazu stellen, nämlich, wir haben gesagt, es gibt Zahlen, das Robert-Koch-Institut hat gesagt, Ende 2006 seien ca. 56.000 Menschen an AIDS erkrankt. Gehen wir mal von ungefähr 60.000, etwas unter 60.000 jetzt Ende 2007 aus. Frage: Wie kommt es, dass aber nur 8.000 Menschen erkrankt sind? Wird jeder HIV-Infizierte, erkrankt er an AIDS früher oder später einmal in seinem Leben?
Das Jeder nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht, aber okay. Die meisten. Die Tatsache, dass es Menschen gibt, die zumindest über den Zeitraum, über den wir Erfahrungen im Moment haben, und das sind natürlich nur etwas mehr als 20 Jahre, also wir haben ja keinen längeren Beobachtungszeitraum als diese 20 Jahre. In diesen 20 Jahren, oder es gibt Menschen, die seit über 20 Jahren HIV infiziert sind, die aber bislang nicht erkrankt sind. Diese Menschen gibt es zum Teil mit, zum Teil ohne Behandlung, also auch ohne Behandlung. Und die Tatsache, dass es diese Menschen gibt, ist ein Anlass für die Hoffnung, dass es möglich sein müsste, einen Impfstoff zu entwickeln. Aber das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Nur es ist nicht so, dass 100% aller Infizierten auch erkranken. Das gilt übrigens für alle Infektionskrankheiten. Es gibt keine Infektionskrankheit, an der 100% der Infizierten erkranken.
Jetzt möchte ich nochmal auf das Gebetsanliegen auch des Heiligen Vaters zu sprechen kommen, bevor ich meine nächste Frage formuliere. Nämlich, er bittet darum, dass ich die menschliche Gesellschaft aller von AIDS Betroffenen annehmen, also Sie und ich und alle Hörer, die jetzt zuhören, besonders der Kinder und Frauen, und die Kirche sie die Liebe des Herrn spüren lassen. Und wir wissen, die Liebe des Herrn, die Liebe Gottes sollen wir weitertragen, indem wir auch die Menschen spüren lassen, dass Gott in uns wohnt, also dass wir unsere Mitmenschen annehmen und keine Angst vor ihnen haben. Nun, das kennen Sie sicherlich auch. Sie werden mit vielen AIDS-Kranken auch zu tun haben. Da sind vielleicht Berührungsängste und auch vor allen Dingen die Angst vor einer Ansteckung. Wie kann ich mich schützen oder was sollte ich beachten einfach im Umgang mit einem AIDS-Kranken?
Es gibt im normalen sozialen Kontakt überhaupt keine Gefahr der Infektion. Das Risiko der Infektion ist auf sehr, sehr wenige Situationen beschränkt.
Das müssen wir nochmal wiederholen. Also ja, es gibt überhaupt keine Gefahr. Alleine beim Händedruck schon gibt es keine Gefahr.
Nein, es gibt beim Händedruck keine Gefahr. Es gibt keine Gefahr, jemanden zu umarmen, ihm einen Kuss auf die Wange zu geben. Es gibt keine Gefahr dabei, aus dem gleichen Glas zu trinken. All diese Situationen, die im Alltag eintreten können. Es gibt keine Gefahr durch Niesen beispielsweise. Das sind ja Dinge, die uns jetzt gerade in der kalten Jahreszeit umtreiben. Also HIV überträgt sich nicht durch Tröpfcheninfektion, also wie beispielsweise Grippe oder Grippeviren, andere Erkältungskrankheiten. Wenn diese Gefahren gegeben wären, das muss man einfach sehr deutlich sagen, dann hätten wir in diesem Lande und weltweit weit mehr Infizierte und weit mehr Erkrankte. Allein die Tatsache, dass in Deutschland die Zahl nach mehr als 20 oder nach fast 25 Jahren HIV und AIDS auch bei uns im Lande, die Zahl der Infizierten bei 60.000 liegt, wobei ich hinzufügen muss, dass auch 25.000 Menschen in unserem Lande in den letzten 25 Jahren an AIDS verstorben sind. Aber diese Zahlen zeigen, dass man sich in sozialen Situationen, im Kindergarten, in der Schule, beim Einkaufen, im Bus, überhaupt nicht infizieren kann. Infektionsrisiken bestehen tatsächlich nur dann, wenn Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Das würde bei Blut beispielsweise gelten. In den ersten Jahren, bevor es die Möglichkeit gab, die Antikörper, also über einen Antikörpertest festzustellen, ob ein Mensch infiziert ist und auch, ich sag jetzt mal, eine Blutspende infiziert ist, gab es das Risiko, aber das ist über 20 Jahre her, will ich sehr deutlich sagen, gab es das Risiko der Übertragung durch Blutspenden. Aber der Austausch von Blut ist eine Möglichkeit. Dieses Risiko gibt es im Grunde nur, oder diese Gefahr gibt es nur beim gemeinsamen Benutzen von Injektionsbestecken, das haben wir letztlich nur im Bereich des illegalen Drogenkonsums. Die zweite Gefahr ist der Austausch von Körperflüssigkeiten beim ungeschützten Sexualverkehr. Und hier hat jeder die Möglichkeit, sich Partnerin, Partner zu schützen. Also Gefahren sind kontrollierbar und beherrschbar und im sozialen Kontakt überhaupt kein Risiko.
Sie sprechen den Austausch von Körperflüssigkeiten an, aber Sie sagen dennoch, wenn ich aus einem Glas trinke mit einem AIDS-Infizierten, ist die Ansteckungsgefahr, gibt es keine Ansteckungsgefahr, haben Sie gesagt. Das heißt also, im Speichel scheinen geringe Anteile zu sein vom ja. HIV-Virus. Aber hohe Anteile, wissen wir, sind im Sperma und auch in der Scheidenflüssigkeit der Frau. Ja, wir wollen jetzt gleich noch weitersprechen über AIDS, vor allen Dingen AIDS in Afrika, in Asien und Osteuropa. Wir sind im Gespräch heute mit Dr. Ulrich Heide. Er ist geschäftsführender Vorstand der Deutschen AIDS-Stiftung. Die dramatische Ausbreitung von AIDS, vor allem in Afrika, aber auch in besorgniserregende Infektionsrate in Asien und Osteuropa, machen die Entwicklung eines Impfstoffes immer dringender. Seit dem Jahr 2000 arbeitet die Deutsche AIDS-Stiftung daher mit einer amerikanischen internationalen AIDS-Initiative zusammen, Herr Dr. Heide. Die Entwicklung eines wirksamen und sicheren Impfstoffes soll beschleunigt werden durch diese Zusammenarbeit. Welchen Stand haben denn jetzt die Forschungen inzwischen?
Es ist in den letzten Jahren sehr viel geschehen im Sinne von, es gibt mehr Investitionen in Forschung, es gibt mehr Forscher, Naturwissenschaftler, die sich mit der Entwicklung eines AIDS-Impfstoffes beschäftigen, weil dieses Thema in den 90er Jahren sträflich vernachlässigt wurde. Aber wir haben noch keinen Impfstoff und es gibt im Moment auch keine seriöse Prognose über einen Zeitraum, in dem ein wirksamer und sicherer Impfstoff entwickelt werden kann. Man kann letztlich nur sagen, dass alle Fachleute überzeugt sind, dass HIV und AIDS nicht wirklich kontrolliert und beendet werden kann ohne einen Impfstoff, so wie dies auch für andere schwere Infektionskrankheiten gilt. Das heißt, wir werden uns mit dem Thema HIV und AIDS immer und über viele Jahrzehnte beschäftigen müssen, wenn es nicht gelingt, einen Impfstoff zu finden. Und das ist, glaube ich, Hinweis genug darauf, dass es zwingend nötig ist, diese Anstrengungen aufrechtzuerhalten und noch zu verstärken, selbst wenn wir im Moment nicht mit Sicherheit sagen können, wann es diesen Impfstoff geben wird.
Und wir warten dringend auf diesen Impfstoff, gerade wenn wir nach Afrika gucken, gerade wenn wir in die Ostblockländer nach Asien schauen, denn dort verbreitet sich AIDS rasant. Man sagt, dass sich täglich oder jede Minute 5 Menschen neu an HIV infizieren. Sie haben eben gesagt, dass die meisten Menschen, die sich mit dem Virus infizieren, auch an AIDS erkranken. Das kann man nochmal unterstreichen, wenn man nach Afrika schaut, wenn man nach Asien schaut, in Länder, wo auch die Ernährungs- und Lebenslage nicht so hoch standardisiert ist wie bei uns in Europa, wie bei uns in Deutschland, wie vielleicht auch in den USA. Nun, wie helfen Sie denn ganz gezielt in Afrika?
Anders als in Deutschland sind wir in Afrika, in afrikanischen Ländern natürlich nicht in der Lage, im Grunde die Mehrzahl der Betroffenen, die unserer Hilfe bedürfen, auch wirklich zu erreichen. In Deutschland gehen wir davon aus, dass gut 50% der Menschen, die bereits erkrankt sind, unsere Hilfe in Anspruch nimmt. Dieses wäre für einen Kontinent wie Afrika, in dem über 20 Millionen Menschen mit der Infektion leben müssen, mit der Krankheit leben müssen, völlig illusionär. Das heißt, wir haben uns entschieden, in im Moment 4 afrikanischen Ländern nur jeweils ein Projekt, von dem wir überzeugt sind, ein Programm, von dem wir überzeugt sind, zu unterstützen und hier dann sozusagen eine Konzentration, eine Schwerpunktbildung vorzunehmen, in der Hoffnung, dass gute Projekte in einzelnen Ländern, auf die Länder selbst, aber auch auf die Nachbarländer ausstrahlen und mehr bewirken. Und wir haben natürlich auch gesehen, in den zurückliegenden Jahren ist das Thema einfach wegen der immensen Bedeutung, wegen der Tatsache, dass Millionen Menschen in Afrika infiziert und erkrankt sind, dass in Afrika auch ganze Volkswirtschaften unter dem Thema, unter der Krankheit viel stärker leiden, als das für Europa gilt, weil gerade die produktive Generation, die Menschen zwischen 20 und 50 am stärksten betroffen sind, weil in dieser Generation viele Menschen sterben, Menschen, die gerade weil es, wie Sie ja beschrieben haben, keine entwickelten Sozialsysteme gibt, sind die Menschen zwischen 20 und 50 diejenigen, die für die eigenen Kinder, aber auch für die eigenen Eltern sorgen müssten. Und diese Menschen sterben. Das heißt, die Familien zerbrechen, wenn sie so wollen, in der Mitte. Die gesamten Gesellschaften leiden in viel stärkerem Maße unter HIV und AIDS, als das für uns gilt. Und gerade darum haben die letzten Jahre auch dazu geführt, dass es international glücklicherweise deutlich verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen HIV und AIDS für mehr Aufklärung, aber auch für mehr Zugang zu Therapien, mehr Versorgung für AIDS-Waisen beispielsweise gibt, vor allem durch den globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Wir sehen aber auch, dass es weiterhin des privaten Engagements bedarf, oft auch der Kombination von privatem und kirchlich-christlichem Engagement bedarf, um Menschen die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen. Und wenn ich das vielleicht an einem Beispiel eines Projektes, eines Programmes, das wir in Mosambik unterstützen, erläutern darf, dann würde ich diese allgemeinen Aussagen noch konkretisieren, wenn Ihnen das recht ist.
Wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit. Herr Dr. Heide, das heißt vielleicht, dass wir das einfach zurückstellen. Vielleicht, dass Sie noch mal zusammenfassen, wo Sie für Afrika und auch für alle Menschen, sagen wir mal, in der Welt, wo Sie sagen, im Idealfall, so sollten wir die Thematik AIDS angehen oder so gehen wir sie an von der Deutschen AIDS-Stiftung. Das sind unsere Visionen auch für die Zukunft.
Ich glaube, das Wichtigste beim Thema HIV und AIDS ist Offenheit in der Ansprache von Risiken, aber auch Nicht-Risiken. Das bedeutet, dass Menschen weltweit besser als das bislang der Fall ist, über die Infektion, über den Charakter der Krankheit als Viruskrankheit informiert werden müssten. Das schließt die Möglichkeit und die Information darüber ein, wie sie sich selbst, wie sie aber auch Partnerinnen und Partner schützen können. Das schließt nach unserer Auffassung auch Informationen über den Schutz durch Kondome ein und die zur Verfügungstellung von Kondomen, weil hier geht es ja anders als bei der Diskussion um Empfängnisverhütung nicht darum, Leben zu verhindern, sondern hier geht es darum, Leben zu schützen, nämlich Leben von Menschen, die bislang nicht infiziert sind, aber letztlich auch das Leben von Menschen zu schützen, die schon infiziert sind, weil ich hatte vorhin schon über Resistenzen gesprochen, also auch Menschen, die bereits HIV infiziert sind, können sich durchaus bei ungeschütztem Sexualverkehr mit resistenten Virusstämmen neu infizieren und damit das Risiko einer Erkrankung bzw. das Risiko einer Nichtbehandelbarkeit erhöhen. Also Offenheit über die Krankheit, über Schutzmöglichkeiten ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, wir brauchen weltweit für alle Menschen, die bereits infiziert sind, die erkrankt sind, Zugang zu guten, qualitativ hochwertigen Therapiemöglichkeiten. Und es muss eine Begleitung dieser Patienten geben, damit sie mit der Therapie lernen, umzugehen. Weil Therapie von HIV und AIDS ist wirksam. Das sehen wir auch an guten Modellen in Afrika. Aber es setzt voraus, dass Menschen auch über die Art dieser Therapie informiert sind, dass sie begleitet werden, dass sie unterstützt werden. Und das dritte große Ziel, die dritte große Aufgabe ist, wir brauchen Lösungen, wir brauchen Hilfe für die Kinder, die aufgrund des AIDS-Todes ihrer Eltern oder zumindest eines Elternteils zu Waisen oder zu Halbwaisen geworden sind. Diesen müssen wir die Chance geben, dass ihnen dasselbe Schicksal erspart bleibt.
Dankeschön, Herr Dr. Heide von der Deutschen AIDS-Stiftung. Gebetsanliegen des Heiligen Vaters um die Annahme aller AIDS-Betroffenen. Das war die Überschrift der heutigen Lebenshilfesendung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vereinen wir uns im Gebet miteinander um alle AIDS-Betroffenen, beten wir besonders auch für AIDS-Waisen, um alle Menschen, die mit AIDS in Berührung kommen, auch die Angehörigen, die auch ein schweres Schicksal zusammentragen. Dankeschön, Herr Dr. Heide, dass Sie unser Gast waren. Alles Gute für Sie und die AIDS-Stiftung.
Ich danke Ihnen.
Auf Wiederhören. Haben Sie Fragen? Möchten Sie zu Radio Horeb, möchten Sie sich über die Deutsche AIDS-Stiftung informieren, dann rufen Sie den Hörerservice an. Die Nummer ist die 0700 7525 7525. Sie bekommen die Kontaktdaten und den Internetlink, aber auch bei uns im Internet unter www.horeb.org. Und im Internet können Sie sich auch diese Sendung herunterladen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Dabeisein. Haben Sie noch einen guten, gesegneten Tag.